jedes Wort, das du uns zusprichst. Danke für jede Erinnerung, die wir hatten an Bibelverse, die wir jetzt einfach wieder neu in Anspruch nehmen dürfen. Danke für Worte der Ermutigung, die du uns direkt zusprichst. Und danke jetzt auch für die Predigt, durch die du zu uns sprechen wirst. Gib uns offene Ohren, gib uns offenes Herz für jedes einzelne Wort, das du heute geplant hast für uns. Danke, dass du redest. Danke, dass du ein Gott bist, der gerne redet, der gerne gibt. Danke dafür. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen und mit mir auf der Bühne den Jürgen begrüßen. Jürgen Singler kommt aus Heidenheim, aus dem Gospelhaus in Aalen. Und wir freuen uns richtig, dass du da bist. Sei ganz herzlich willkommen. Ich hole dir noch einen Notenständer.
Vielen Dank für das nette, liebevolle Willkommen. Bin gerne bei euch. Warum auch nicht, oder? Gospelhaus ist einfach Gospelhaus und das schafft Familie und das schafft gemeinsame Identität und das tut richtig gut, bei euch zu sein. Wir sind ja am Ende der Predigtreihe Letzte Worte Jesu. Ich weiß, dass ihr schon viel gehört habt, schon viel gelernt habt. Aber ich mache trotzdem gerne noch den Abschluss für diese Predigtreihe. Ihr habt sicher auch gehört von den verschiedenen Verkündigern, die hier auf der Bühne gestanden sind. Die letzten Worte eines Menschen sind wichtig. Und deswegen macht man ein Testament. Und deswegen, wenn einer das noch machen kann, dann gibt er noch das Wichtigste von sich. So auch, und diesen Mann möchte ich euch heute kurz vorstellen, George Fervor. Vielleicht kennt ihr ihn. Er ist vor 2 Tagen gestorben. Er ist der Gründer gewesen von OM, Operation Mobilization. Wer die Arbeit kennt, ist gut. Wer sie nicht kennt, das ist die große Missionsarbeit, die weltweite Missionsarbeit, die mit den Schiffen arbeitet. Also die haben Schiffe, jetzt haben sie ein zweites Schiff, was vom Stapel laufen wird im Mai. Aber normalerweise haben sie ein Schiff mit der größten weltweiten Buchhandlung an Bord. Also wenn ihr schon mal in einer großen Buchhandlung war, dann vergesst alles, was ihr gesehen habt. Das ist riesig. Also eine ganze Schiffslänge lang. Ein Deck ist nur Buchhandlung. Bücher von Jesus, Bücher zum Management, zur Leitung, zum persönlichen Wachstum, zur Discipleship. Spannend, ganz spannend. Ich habe das Vorrecht gehabt, das in Albanien mal zu sehen. Und vor allem die Menschen, die mit einer Hingabe in dieser Arbeit stehen. Und das ist das, was er gegründet hat. Es sind Tausende, wahrscheinlich sind es Zehntausende von Menschen, die er motiviert hat, für Jesus unterwegs zu sein, in den verschiedensten Ländern das Evangelium zu verkündigen. Und er und seine Devise war, sein Slogan, solange noch Menschen das Wort Gottes noch nicht gehört haben, solange werden wir unterwegs sein. Solange es noch 3 Milliarden Menschen gibt, die von Jesus nichts gehört haben, werden wir unterwegs sein. Und das war sein Ziel, dass jeder Mensch auf der Erde mindestens einmal von Jesus Christus hört. Er ist gestorben vor 2 Tagen und hat aber vor etwa einer Woche, jetzt komme ich zu letzten Worten, sein letztes Video an die Welt, sage ich mal, hinterlassen und gesagt, was seine Vision ist, für was er gelebt hat, aber auch praktisch darum gebeten hat, bleibt dran an der Verkündigung, solange es noch 3 Milliarden Menschen gibt, die von Jesus nichts gehört haben. Und ich glaube, das hat viele Menschen, die ihn kennen, die mit ihm gegangen sind, den Weg fasziniert und motiviert. Wir sehen, wie wichtig die letzten Worte sein können. Und jetzt reden wir über die letzten Worte von Jesu. Er hat ja nicht nur ein letztes Wort gesagt. Er hat unter anderem gesagt, als er am Kreuz hing, und da möchte ich uns etwas hineinnehmen mit in die Geschichte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder er hat gesagt, Amen, ich sage dir, zu seinem Mitgekreuzigten, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was für eine Aussage zu einem Gangster. Jürgen Reinders hat darüber gepredigt, ich denke bei euch auch. Gell? Nein? Du, Katrin, dann weißt du Bescheid. Aber auch gut, dann weiß ich auch, ihr habt das Richtige gehört. Der hängt am Kreuz und Jesus sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Frau, siehe dein Sohn. Sohn, siehe deine Mutter. Er hat immer sich um andere Menschen gekümmert, um Menschen neben ihn, um ihn herum. Die waren ihm wichtig, um die hat er sich gesorgt. Aber dann kommt er auch an den Punkt, und das wird das Predigtthema heute sein, wo er sagen muss, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er sagt dann auch noch, mich dürstet. Und er jubelt, vielleicht nicht in der Lautstärke, aber in der Aussage, es ist vollbracht. Ich habe es geschafft. Ich durfte es schaffen. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Hart eigentlich das zu hören, oder? Wir haben vielleicht das Bild vor uns, der Berg steinig, vielleicht war es nur ein Hügel, drei Kreuze. Die Atmosphäre muss schon düster gewesen sein. Und dann eben die Aussage Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich will mit uns den Text mal lesen, damit wir so ein bisschen den Kontext verstehen, den Zusammenhang verstehen, die Situation ein bisschen vor unseren Augen sehen. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. Dramatische Situation für Jesus. Aber das Harte ist an dieser Situation. Wir müssen uns das mal vergegenwärtigen. Das war ja nicht erst schlimm und hart und schmerzhaft für Jesus, als er am Kreuz hing. Der hat ja schon vorher extrem schmerzhafte Situationen durchlaufen müssen. Der Schmerz fing ja schon an, als Judas ihn verraten hat. Mit zwölf Männern ist er unterwegs. Judas hat ihn verraten, wir kennen das. Und ich bin überzeugt, dass Jesus, ich glaube nicht, dass Jesus schon die ganze Zeit gedacht hat, ah ja, der Judas, der wird mich verraten. Ich glaube, dass die lange unterwegs waren, der Judas auch gleichberechtigt war, von Jesus Seite aus Jesu Blickwinkel, dass Jesus ihn genauso geliebt hat wie die anderen Jünger, obwohl er ihn dann verraten hat. Anderer Schmerz war für Jesus sicher der, als er gemerkt hat, die Jünger schafften es nicht mal eine Stunde mit ihm im Garten Gethsemane zu beten. Die pennen. Und ich glaube, die haben mindestens gespürt, was da passieren wird, was auf Jesus zukommen wird. Schaffen es nicht zu beten. Jesus wird gefangen genommen. So, ich kann mir vorstellen, dass es eine wahnsinnige Spannung war. Jesus in sich, er wird gebetet haben. Er weiß, ich bin der Sohn Gottes, ich muss da durch. Und dann aber dieses despektierliche Verhalten von den Soldaten, die ihn einfach gefangen genommen haben wie ein Verbrecher. Er muss sich vor dem Hohen Rat verantworten, verteidigen. Er wird angeklagt. Ich weiß nicht, was da in Jesu Kopf, Herz, Gedanken vorgegangen ist. Sein Freund Petrus hat ihn verleugnet, das muss man sich mal vorstellen, gesagt, ich kenne diesen Mann nicht. Der Petrus, mit dem er unterwegs gewesen ist, der Petrus, mit dem er Spaß gehabt hat, ich habe es vorhin schon gesagt in der Predigt, es gibt den schönen Genesis-Film, uralt, aber ich habe ihn noch vor meinen Augen, wo die Geschichte eben Jesu verfilmt wird und wo die 12 Jünger um Jesus herum waren. Ich meine, Jesus war um die 30 und die Jünger, die er gerufen hat, die waren vielleicht noch jünger, 20, 25. Leute, mit 25 hat man auch noch viel Blödsinn im Kopf, oder? Da gibt es noch viel Spaß, da gibt es noch viel Gaudi, da gibt es noch viel Ehrgeiz, da gibt es noch viel Sport, da gibt es noch viel Hinfallen, da gibt Also da gibt es alles Mögliche. Wenn 25-Jährige feiern, da kann es ordentlich zugehen. Und glaubt ihr, die waren alles, sind alles so heilig hinter Jesus hergelaufen, so alle 12 hinter ihm? Meiner lebt da nicht. Ich habe in dem Film, wie ist das so schön veranschaulicht worden, die haben Jesus auf die Schulter genommen und sind mit ihm losgerannt und er ist fast runtergefallen. Also da wird Leben gewesen sein, versteht ihr, was ich meine? Und er, und wie soll ich sagen, Ernsthaftigkeit. Jesus hat viel mit ihnen geredet, hat mit ihnen bestimmt gebetet, hat ihnen Dinge erklärt. Manches haben sie verstanden, manches nicht. Und der Petrus, offensichtlich war der Jesus ja auch ans Herz gewachsen. Und jetzt sagt er, Petrus, ich kenne dich nicht. Der Hahn kräht, Petrus hört es, Jesus hört es vermutlich. Was ist das für ein Schmerz gewesen in Jesus? Soldaten haben ihn verspottet. Wie schwierig ist Spott? Ihr wisst, wie das ist, wenn man verspottet wird, wie schmerzhaft das sein kann. Also das war so ein bisschen die Gefühlslage, in der sich Jesus gefühlt haben muss. Also schon Schmerz, bevor er am Kreuz hing, bevor ihm körperlich schon was angetan wurde. Diese Enttäuschung über seine Jünger, über all die Situationen, die ich beschrieben habe, mit denen hat er gefeiert, getanzt, gelacht. Die haben es miterlebt, wo Jesus einen tollen Wein kreiert hat. Ich habe vorhin schon meine Theorie erklärt, warum. Warum ist das Wunder, das Weinwunder passiert? Meine Theorie, ich bin ja kein Theologe, kein Pastor, kann das, glaube ich, mal so mir wagen zu sagen, Klammer auf, bin aber relativ sicher, dass da viel Wahrheit drin ist, Klammer zu. Jesus hat gesehen, was die für einen Wein getrunken haben. Und das muss ein elender Fusel gewesen sein. Und Jesus hat gedacht, das kann nicht so weitergehen. Also da müssen wir was tun. Der Wein ging zu Ende. Klammer auf, Jesus hat das heimlich gemacht. Das berichtet die Bibel halt nicht. Aber steht ja nicht alles in der Bibel. Der Wein geht zu Ende. Und Jesus hat die große Chance, einen tollen Cuvée zu kreieren, der natürlich allen aufgefallen ist. Jetzt bringt er plötzlich den guten Wein. Das haben die Jünger alles miterlebt. Und dann stand für Jesus die Kreuzigung bevor, von der er wusste, dass sie kommen wird. Er weiß, es werden doch körperliche Schmerzen auf ihn zukommen. Jesus weiß, dass die schlimmsten Momente seines Lebens jetzt auf ihn zukommen würden. Das bringt auch sein Gebet zum Ausdruck, wo er in Matthäus 26 sagt, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht so, wie ich will, sondern wie du willst. Das ist in Matthäus 26, Vers 39. Und dann müssen wir uns vorstellen, in dieser emotionalen, dramatischen Situation und körperlich schmerzhaften Situation hängt Jesus am Kreuz. Um ihn herum zwei Verbrecher, Spott vom einen, Reflexion, Buße vom anderen. Irgendwo sitzen die Soldaten da unten, verhandeln seine Kleider. Wahrscheinlich ist eine Situation gewesen, die sie kannten, die sie oft genug kannten. Und irgendwo vielleicht im Hintergrund seiner Familie, seine Mutter, seine Geschwister, seine Freunde, die das hier nicht mit angucken könnten. Und dann eben nochmal der Ausdruck von Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Ausdruck, glaube ich, von allerhöchster Einsamkeit, wie man sich das nicht vorstellen kann. Und trotzdem, glaube ich, kennen wir solche Einsamkeiten auch, oder? Nicht so in Todesgefahr zu sein, aber so dieses Gefühl zu haben, niemand kümmert sich um mich. Kennt ihr das? Niemand kümmert sich in der Gemeinde. Ich bin zwar in der Gemeinde, aber niemand kümmert sich wirklich um mich. Wir nehmen jetzt mal die Gospelhäuser aus. Da kann sowas nicht passieren. Nicht in Nördlingen. Man zieht sich zurück, entzieht sich der Gemeinschaft, wird noch einsamer. Vielleicht kommen Depressionen. Ihr kennt es vielleicht, depressiv zu sein, in Depressionen zu leben. Ich hoffe, ihr habt es erfahren, da wieder rauszukommen. Aber es sind Phasen der Einsamkeit, des Alleinseins. Da kann Selbstmitleid noch aufkommen, Isolation gefühlt werden und so die Zweifel, hat mich Gott verlassen, hat Gott mich verlassen? So dieser Gedanke, den Jesus auch gehabt hat. Und man hat das Gefühl, so die Beziehungen, die man geknüpft hat, wo man denkt, da habe ich gute Freunde, die tragen nicht, die halten alle nicht. Bin am Schluss doch allein. Oder menschliche Einsamkeit. Ich habe keinen Partner, ich hätte gerne einen Partner. Oder ich habe einen guten Partner gehabt, ich habe ihn verloren. Einsamkeit. Ich glaube, eines der schwierigsten Gefühle. Oder jemand, der in der Leitungsfunktion ist, in einer Firma, in einem Betrieb, in einer Schule. It's lonely at the top, hört man dann oft. Leute, die in Verantwortung stehen, vielleicht auch in der Gemeinde, die in Verantwortung stehen, müssen ihre Rolle haben, müssen ihr Gesicht wahren. Ob das immer gut ist, ist die andere Frage. Sie haben niemanden, mit dem sie sich so persönlich austauschen können. Wir haben vorhin gesungen, ich will dich kennen, Herr. Und mit kennen hat was, kennenlernen oder jemanden kennen hat etwas zu tun, mit einer Beziehung, zu pflegen. Wir wissen nicht nur etwas über Jesus, sondern wir pflegen eine Beziehung mit ihm, damit wir ihn kennenlernen, ihm die Chance zu geben, in unser Leben zu reden. Und zu dieser dramatische Gedanke, den wir manchmal alle empfinden oder auch empfinden, ich bin auch von Gott verlassen. Die Intensität der Einsamkeit Jesu, und da möchte ich zurückkommen, wird deutlich in der Frage, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder Gott, bist du überhaupt noch da und wo bist du? Ich denke, das ist eine komplett neue Situation, war für Jesus. Jesus war gewohnt, mit Gott, mit seinem Vater zu reden. Er hat sich in die Wüste oft zurückgezogen, um zu beten. Ich sage mal, eine Form von selbstgewählter Einsamkeit, um seine Ruhe zu haben. Da waren viele Leute, die Erwartungen an ihn hatten. Da waren Kinder, da waren Frauen, die noch gerne ihm zugehört hätten. Da waren seine Jünger mit allem Möglichen im Kopf und auch mit vielen Fragen. Und so war es für Jesus notwendig, manchmal für sich alleine zu sein, mit Gott zu reden. Das hätte ich gerne miterlebt. War das ein lautes Reden? War das eine, optisch gesehen, von außen gesehen, wie eine Meditation? Saß Jesus, lag Jesus, kniete er, lief er, hatte die Hände oben gehabt? Wie war das, wenn Jesus mit Gott gesprochen hat? Er konnte sich in dieser seiner Einsamkeit voll auf Gott konzentrieren. Fakt war, er genoss die Gemeinschaft mit Gott, er war in Gemeinschaft mit Gott, er redete zu seinem Vater und sein Vater hat zu ihm geredet. Ich glaube, das ist etwas, was wir ganz sicher wissen dürfen, wie immer es aussah. Und plötzlich diese Situation der Verlassenheit, das vertraute Gefühl, mit seinem Vater reden zu können, war weg. Muss dramatisch gewesen sein. Welcher Schmerz war in Jesus? Wenn jemand, wenn du tankst, du bist an der Tankstelle und machst irgendwas Dummes, tust vielleicht eine Menge Benzin verkippen, Diesel ist besser, stinkt besser, dann kann es mal sein, dass der Tankstellenwärter zu dir sagt, wissen Sie, bleiben Sie fort, ich will Sie nie wieder sehen, kommen Sie mir nicht mehr unter die Augen. Peinlich, oder? Aber das überleben wir. Aber wenn dein Partner in einer Krisensituation, deine Kinder, dein Bruder, deine Schwester zu dir sagt, verschwinde, ich will dich nie wieder sehen, komm mir nie mehr unter die Augen. Das ist was anderes, oder? Warum? Weil da Liebe tiefer war, weil da Liebe länger war, weil da Vertrautheit größer war. Und genau in diesem Schmerz, dieser Verlassenheit, in diesem Schmerzensmoment ist Jesus und seine Kommunikation war abgebrochen zu ihm. Plötzlich war der Draht zu seinem Vater weg, zu seinem Vater. Vielleicht war das der Moment, von dem Jesaja 53 spricht, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Vielleicht war das der Moment, wo die ganze Sünde der Menschheit auf Jesus lag. Wo er nicht mehr anders konnte, als dieses Gefühl zu haben, ich bin verlassen, ich bin alleine. Interessant ist, dass wir diese Verse, diesen Ausruf Jesu, auch im Psalm 22 finden. Mein Gott, steht im Psalm 22, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Gesicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Jesus hat offensichtlich diesen Psalm gekannt, um daraus zu zitieren, diesen ersten Satz, warum, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Interessant ist, dieser Schmerz auch im Alten Testament schon da ist, in den Psalmen. Nochmal, Jesus hat offensichtlich diesen Psalm gekannt. Vor ihm hat David schon diesen großen Schmerz verspürt und in einem Lied festgehalten. Aber man muss den Psalm auch weiterlesen. Und ich bin überzeugt, dass Jesus nicht nur den ersten Satz dieses Psalms kannte, sondern den ganzen Psalm kannte. Und er lautet weiter ab Vers 23 wie folgt. Der gleiche Psalm. Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt, preist ihn. All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre. Begegnet ihn mit Demut und Verehrung, all ihr Nachkommen Israels. Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt und seine Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Du, Herr, gibst mir Grund dafür, dich zu loben inmitten der Gemeinde. Das war David. Der kannte, wie viele andere, Schmerz, Qualen. Und er hat seine Kommunikation, dieses Schreiben von Lieder, war die Form von David, wie er mit Gott im Gespräch war. Wir sagen Lobpreislieder dazu und das ist auch gut so, dass wir Gott lobpreisen, ihm die Ehre geben, ihn wertschätzen. Aber ich glaube, so hat auch David mit Gott korrespondiert. Herr, hier hast du den ganzen Kram meiner Tragik, warum bin ich verlassen? Und er besinnt sich immer wieder auf die Dinge, die Gott mit ihm schon gut gemacht hat. Und er kommt in diesen Psalmen, in diesen Liedern, und es ist wirklich ein Muster in den Liedern, das könnt ihr in vielen, vielen Psalmen nachlesen und nachschauen, dass am Schluss die Anbetung kommt, das Großmachen der Güte Gottes. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist der erste Satz. Und dann heißt es aber, etwas später, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Erst sagt Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hören wir Distanz, da hören wir Unverständnis, da hören wir Schmerz. Und dann diese Nähe, der Ausdruck der Nähe mit seinem Vater. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jesus stirbt im völligen Vertrauen auf das Wort Gottes, da bin ich überzeugt, eben weil er auch den Psalm kannte. Er weiß, dass wir durch unseren Glauben immer in der Gemeinschaft mit Gott sind. Egal, ob es uns gut oder schlecht geht, über den Tod hinaus sind wir in der Liebe Gottes. Ich denke, Einsamkeit kann vorkommen, aber dahinter soll immer die Gewissheit stecken, dass wir mit unserem Glauben immer fest mit Gott verknüpft sind und sein dürfen. Und das kann uns Trost sein, das kann uns Stärke sein, das kann uns Anker sein. Als Jesus wenige Augenblicke später stirbt, weiß er um die Anwesenheit seines Vaters. Nicht mehr, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sondern Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Ich möchte uns einladen, das für uns so aufzunehmen, von dieser Gnade zu leben. Jesus ist gestorben, hat diesen dramatischen Prozess durchleben müssen, damit wir zu Gott kommen können, damit wir begnadigt sind. Wie er das in Kurzform mit diesem einen Mann neben ihm am Kreuz gemacht hat. Im Grunde ist das die gleiche Aussage. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, Klammer auf, weil ich dich begnadigt habe. Und diese Gnade steht uns zur Verfügung. Die ist unendlich, das ist eine permanente Gnade, eine permanente Vergebung. Wer so auf sich guckt, denkt vielleicht, oh Mensch, wenn du wüsstest, was ich für ein Typ bin. Oder was in mir alles vorgeht oder was bei mir alles falsch ist. Wie ich mich in der Firma verhalte, wie ich in der Schule eigentlich bin. Hier bin ich im Jugendkreis und in der Jugendchurch und vielleicht im Lobpreisteam. Aber da stecken, wenn du wüsstest, mit was ich alles kämpfe, mag richtig sein. Aber es ist nicht berechtigt. Versteht ihr, was ich meine? Weil wir sind begnadigt. Und begnadigt heißt, diese Dinge sind weg, auch wenn sie so in der Erscheinung noch da sind. Wenn wir noch mit ihnen umgehen müssen, wir dürfen uns immer wieder vor Augen halten. Ich bin ein Begnadigter. Du bist nicht nur ein Begnadigter, die Bibel sagt, du bist ein Heiliger. Nicht einer, der perfekt ist, sondern ein Heiliger, ein Mensch, der sich von der Sünde getrennt hat und auf die Seite Gottes gestellt hat. Deswegen bist du ein Heiliger. Und das ist passiert durch diese dramatische Situation, wo Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber es ist noch mehr, wir haben eine neue Identität gewonnen. Wir sind Nachfolger Jesu, wir sind seine Botschafter, wir sind seine Hände hier auf der Erde, wir sind seine Lautsprecher hier auf der Erde. Wir sind die, wo wir als Vorbilder zeigen, wie groß die Liebe Gottes ist, was Vergebung heißt, weil wir vergeben, weil wir verzeihen. Das ist unsere Aufgabe, das darf unsere Aufgabe sein. Wir sind Gesprächspartner Gottes, wir sind Gottes Gegenüber hier auf der Erde. Als ich mich da weiter vorbereitet, ich habe ja die Predigt jetzt heute zum dritten oder bin im vierten Durchgang. Und nach meiner ersten Predigt, nach dem ersten Durchgang, in Anführungsstriche, in Schwäbisch Hall, habe ich mich nochmal mit dem Text auseinandergesetzt und dann ist mir in 2. Korinther etwas extrem wichtig geworden. Das muss ich euch noch hinterlassen. 2. Korinther 5, 18 und folgende. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus mit sich selbst versöhnt. Darüber haben wir gesprochen. Und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Boah, das ist nochmal eine andere Kiste, oder? Wir sind errettet, wir sind erkauft, das haben wir verstanden. Aber jetzt hat uns Gott, Jesus, die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deswegen, Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Da geht es aber noch weiter in einer Folie. Der Satz ist mir wichtig. Ja, in der Person Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Ich suche was anderes. Er hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Boah, das ist nochmal eine andere Kiste, oder? Er hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Da können wir nochmal über Identität reden. Was sieht Gott in uns, dass er uns das zutraut? Der sieht keine perfekten Typen, der sieht keine Superhelden, aber er sieht Begnadigte. Er sieht Menschen, die verstanden haben, wer Jesus Christus ist. Und das dürfen wir weitergeben. Durch unsere Biografie, durch unseren Lebensstil, durch das, was wir sagen, wie wir vergeben, wie wir Vorbild sind. Wir dürfen andere Menschen zur Versöhnung mit Gott, mit Jesus leiten und führen. Und das ist für mich eines der größten Geschenke. Ich lade euch ein dazu und Lobpreisteam darf gerne schon nach vorne kommen, dass wir so leben, dass wir nicht nur Begnadete sind, Erkaufte sind, sondern wir dürfen andere mit ihm versöhnen. Und weil es Jesus wichtig ist, sagt er noch was in 2. Korinther 6, Vers 1. Lasst die Gnade, die euch Gott schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben. Das ist der Hammer, oder? Einfach nochmal so schnell, Merksprüchlein für Montagmorgen um 8. Lasst die Gnade, die euch Gott schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist damit nicht der Schrei eines Verzweifelten, der versucht, die Welt zu retten und dann doch scheitert. Sondern mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist der Ausdruck einer Situation, wo er uns mit Gott versöhnt, wo er uns Gnade schenkt, wo er für uns den Sieg errungen hat. Das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Lebt in dieser Woche in der Gnade, lebt diese Woche nicht im Schmerz, den Jesus in dem Moment hatte, sondern lebt in dieser Woche in der Gewissheit, in der Freude. Ich bin ein Heiliger, ich bin ein Mensch, mit dem Gott korrespondieren will. Ich bin jemand, dem die Gnade gehört. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so viel durchlitten hast für uns. Aber nicht, dass wir traurig sind, dass wir bedrückt werden durch die Situation, durch die du gegangen bist, sondern Herr, dass wir auferbaut sind, dass wir uns freuen dürfen, dass das der Zugang war, dass das der Moment war, wo du uns mit Gott versöhnt hast, wo du uns geheilt hast, gereinigt hast, verändert hast. Dafür preise ich dich. Ich will dich bitten, dass uns das gelingt, mit in unser Leben hineinzunehmen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne aufstehen. Wir singen noch ein Lied, das nochmal zum Ausdruck bringt.